Es ging heute hoch her am Nachmittag im Bundestag, als dort über die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern im Steuerrecht und bei Adoptionen debattiert wurde. Wir setzen die Diskussion heute Abend hier im Deutschlandfunk fort, denn getrieben vom Bundesverfassungsgericht, zuletzt mit einem Urteil aus der vergangenen Woche, getrieben von der Opposition und auch dem eigenen Koalitionspartner FDP, versucht die CDU-Führung in diesen Tagen einen spektakulären Kurswechsel. Noch vor Ende der Wahlperiode soll es möglicherweise doch noch einen Gesetzentwurf der Koalition geben, der die volle Gleichstellung homosexueller Lebenspartner auch im Steuerrecht durchsetzt. Dabei ist es keine 3 Monate her, da hatte sich der CDU-Parteitag in Hannover noch ausdrücklich gegen das Steuersplitting für Lebenspartner ausgesprochen. Also sorgt das Thema jetzt insbesondere innerhalb der Union für heftige Auseinandersetzungen. Bei der wöchentlichen Fraktionssitzung gab es gestern hinter verschlossenen Türen hier im Reichstag mächtig Streit in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Dort gehört Thomas Dörflinger zu denen, die sich Sorgen machen um das konservative Profil ihrer Partei. Thomas Dörflinger hat deswegen den Berliner Kreis der CDU mitgegründet, eine Gruppe von CDU-Politikern, die sich für eine konservative Wertebindung der Partei stark machen. Guten Abend, Herr Dörflinger. Guten Abend. Michael Kauch ist Bundestagsabgeordneter beim Koalitionspartner bei der FDP. Er lebt in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und hat schon im letzten Herbst gegen die Koalitionsmehrheit für einen Oppositionsantrag gestimmt, mit dem das Steuersplitting auch auf die sogenannte Homo-Ehe übertragen werden sollte. Guten Abend, Herr Kauch.
Schönen guten Abend.
Die Grünen sind eigentlich aus grundsätzlichen Erwägungen gegen das Steuersplitting, aber solange es gibt, sollte es nach Ihrer Ansicht auch für eingetragene Partner gelten. Warum? Das wird uns wahrscheinlich die grüne Bundestagsabgeordnete Katja Dörner erklären. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Dörner. Und als journalistischer Beobachter ist Nikolaus Blome, Leiter der Parlamentsredaktion der Bild-Zeitung, bei uns, die er für sich in Anspruch nimmt, ein besonderes Gespür dafür zu haben, was eigentlich die Leute auf der Straße von solchen Debatten halten. Hallo, Herr Blome.
Guten Abend.
Herr Dörflinger, wie ist denn jetzt der Stand der Dinge in Ihrer Partei? Was will die CDU in Sachen Steuersplitting für Lebenspartner?
Also wir hatten am Dienstag in der Fraktion eine ungewöhnlich lange, dennoch sehr sachliche und ruhige Debatte, in der Pro und Contra ausgetauscht wurde, ohne dass am Schluss ein Meinungsbild herbeigeführt wurde. Angela Merkel wurde ja in den Medien zitiert mit der Bemerkung, man möge sich 10 Tage Zeit nehmen, um die Dinge zu überschlafen, um die Dinge in Ruhe nochmal zu beraten und dann zu einer Position zu finden. So sind wir am Dienstag auseinander.
Also es gibt keine Position, aber der Kurswechsel wird vorangetrieben von der Parteiführung. Ist das auch Ihre Wahrnehmung?
Darüber kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Es gab heute eine Meldung, wonach dem so sei, wie Sie es beschreiben. Das Dementi folgte auf dem Fuße. Deswegen ist Stand der Dinge immer noch das vom Dienstagmittag.
Erklären Sie uns, warum tut sich die Partei so schwer damit? Im letzten Sommer hat das eine Gruppe von 13 Abgeordneten, die dann sofort als die wilden 13 tituliert wurden, aus der CDU, hauptsächlich auch eine CSU-Abgeordnete, da glaube ich, dabei gegeben, die sich dafür ausgesprochen haben, sich in dieser Frage nicht ständig vom Bundesverfassungsgericht treiben zu lassen, dass jetzt eben gerade in den letzten Tagen wieder eine Entscheidung Richtung Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften getrieben hat. Dann gab es diesen Parteitag im Dezember, den Beschluss, nein, wir wollen das nicht. Die CDU ist gegen das Steuersplitting für gleichgeschlechtliche Lebenspartner. Jetzt also wieder eine innerparteiliche Debatte. Warum kommen Sie da nicht zur Ruhe?
Also es hat schon etwas mit den wilden 13 zu tun, weil es gibt nicht nur die wilden 13, sondern es gibt auch die unwilden 232. Das ist der Rest der Fraktion. Und der Großteil des Restes der Fraktion, der sich der Position der sogenannten wilden 13 nicht angeschlossen hat, teilt diese Position auch nicht. Das kam am Dienstag auch sehr klar zum Ausdruck. Zumal sie verweisen zu Recht auf den Parteitagsbeschluss vom Dezember. Das Stimmenverhältnis wurde seinerzeit in Hannover nicht ausgezählt. Deswegen schwanken die Schätzungen zwischen 60, 40, 65, 35, 70, 30. Unabhängig davon war die Beschlussfassung klar. Und mit dem einzigen Unterschied, dass zwischenzeitlich das Urteil zur Sukzessivadoption durch das Bundesverfassungsgericht ergangen ist, hat sich an der Sachlage bei der Beschlussfassung im Dezember in Hannover nichts geändert. Und deswegen gibt es auch keinen Grund, weswegen wir unsere Position nun verändern sollten.
Herr Kauch, trotzdem scheint es so zu sein, dass gerade dieses letzte Urteil des Bundesverfassungsgerichts nochmal Bewegung in die Sache gebracht hat. Im Koalitionsvertrag steht auf Seite 12, die Koalition wolle, Zitat, gleichheitswidrige Benachteiligungen im Steuerrecht abbauen und insbesondere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Gleichstellung von Lebenspartnern mit Ehegatten umsetzen, Zitat Ende. Versprochen und gebrochen?
Nein, wir haben ja die Lebenspartner in mehreren Bereichen gleichgestellt. Beamten, Soldaten, Richterrecht wurde angeglichen. Wir haben die Lebenspartner bei der Grunderwerbsteuer, bei der Erbschaftssteuer und beim BAföG gleichgestellt. Also wir sind Etappen gegangen mit dem Koalitionspartner, auch entsprechend dem Koalitionsvertrag. Es gibt eben die unterschiedliche Auffassung bei der Einkommensteuer, ob das durch diese Formulierung gedeckt ist. Wir sind der Auffassung, ja, wir haben insbesondere die Leitsätze des Bundesverfassungsgerichts schon aus dem Urteil von 2009 im Kopf gehabt, als sie diese Formulierung getroffen haben. Der Bundesfinanzminister legt das eng aus, nur dort, wo er sozusagen verurteilt worden ist, sich bewegen zu müssen. Inzwischen denkt auch der Bundesfinanzminister um. Und der Grund liegt natürlich darin, dass wir alle davon ausgegangen waren, dass die Entscheidung bei der Einkommensteuer viel glasklarer ausfallen wird als bei der Adoption, denn bei der Einkommensteuer geht es...
Also die bevorstehende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Steuersplitting für gleichgeschlechtliche Partnerschaften.
Genau, denn bei der Steuerfrage geht es letztendlich nur um die beiden Lebenspartner und ob sie gleichgestellt werden, während bei der Adoption natürlich auch Rechte eines Dritten, nämlich des Kindes, eine Rolle spielen. Und nachdem das Verfassungsgericht nun sogar bei der Adoption so glasklar geurteilt hat, dass es dem Gleichheitsgrundsatz sowohl gegenüber dem Lebenspartner als auch gegenüber dem Kind im Verhältnis zu Kindern in anderen Familien widerspricht, muss man natürlich jetzt auch die Erfolgswahrscheinlichkeit bei der Einkommensteuer vor dem Bundesverfassungsgericht nochmal viel stärker erwarten. Und ich glaube, das ist der Ausgangspunkt, weshalb inzwischen auch der Bundesfinanzminister prüft, ob man nicht im Vorfeld handeln muss.
Aber trotzdem, einerseits ist es richtig, wir müssen das differenzieren und werden das in der Diskussion sicherlich tun. Das Themenfeld Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Partnerschaften und Gleichbehandlung im Steuerrecht. Im Steuerrecht, Sie haben es eben gesagt, war schon, als man den Koalitionsvertrag geschlossen hat, eigentlich relativ klar, wie die Ausgangslage ist. Trotzdem werden Sie jetzt zuletzt im Halbjahrestakt vom Bundesverfassungsgericht angemahnt, wo überall noch der Nachbesserungsbedarf ist. Warum kam diese Koalition da nicht so voran, wie sie sich es offensichtlich am Anfang vorgenommen hat?
Na gut, es gibt immer zwei Partner in einer Koalition und wir sind ja aus guten Gründen in unterschiedlichen Parteien. Wir haben in gesellschaftspolitischen Fragen einfach ein anderes Menschen- und Gesellschaftsbild in vielen Fragen, insbesondere auch in der Frage, wie vielfältig diese Gesellschaft sein soll, insbesondere in der Frage, welche Rolle individuelle Entfaltung gegenüber tradierten Rollenvorstellungen spielt. Und das prallt hier aufeinander. Das ist deshalb ein Punkt, wo deutlich wird, weshalb eben Union und FDP warum die Menschen in unterschiedlichen Parteien sind, obwohl diese Koalition extrem erfolgreich arbeitet in Fragen der Wirtschaftspolitik, in Fragen der Euro-Stabilisierung. Da sind wir ganz eng beieinander, aber in diesen gesellschaftspolitischen Fragen geht es dann eben auseinander. Und diese Konflikte haben wir in den letzten Jahren an dieser Stelle gesehen.
Frau Dörner, was haben die Bündnis Grün, wenn man grundsätzlich darüber diskutiert, gegen das Steuersplitting und warum wollen Sie es jetzt trotzdem für die eingetragenen Lebenspartnerschaften haben?
Also wir kritisieren das Ehegattensplitting zum einen dafür, dass es eine Subventionierung des Trauscheins ist. Nur wer heiratet, kommt in den Genuss, ja, zum Teil recht üppiger Steuervorteile. Und wir würden uns wünschen, dass das Ehegattensplitting so weiter reformiert wird, dass tatsächlich Familien mit Kindern in den Genuss der Unterstützung seitens des Staates kommen und eben diese Subventionierung des reinen Trauscheins beendet wird. Solange aber natürlich das Ehegattensplitting weiter besteht für verheiratete Paare, für heterosexuelle Paare, ist aus unserer Sicht klar, dass auch homosexuelle Paare in den Genuss dieser Förderung, dieser steuerlichen Erleichterung kommen müssen, weil das ein Grundsatz der Gleichstellung aus unserer Sicht ist. Wir differenzieren nicht zwischen heterosexuellen Paaren und homosexuellen Paaren. Wir setzen uns ja auch ausdrücklich ein für die Öffnung der Ehe. Wir wollen, dass die Ehe für alle heterosexuell wie homosexuelle Menschen zugänglich ist. Und damit würde sich eben eine ganze Reihe von Fragestellungen, Ehegattensplitting, Adoptionsrecht, aber auch Fragen mit Blick auf Kinderfreibeträge. Und ich glaube, es sind rund 100 kleinere Regelungen. Da geht es beispielsweise um die Diskriminierung von homosexuellen Paaren bei der Übernahme von landwirtschaftlichen Höfen. Also eine ganze Reihe von kleinen Regelungen, die man noch treffen müsste, um eine wirkliche Gleichstellung zu erreichen. Und das würde man auf einem einfachen Wege ermöglichen, indem man die Ehe öffnet. Und deshalb engagieren wir uns als Grüne schon seit 20 Jahren für dieses Thema. Im letzten Juni ist unsere vierte Gesetzesinitiative im Bundestag damals leider noch mit den Stimmen von FDP und CDU gescheitert. Und da hoffen wir uns jetzt durch den Schwung, den die Debatte genommen hat, dass wir da tatsächlich auch vor der Bundestagswahl noch weiterkommen.
Es ist jetzt fast auf den Tag genau 12 Jahre her, dass das Lebenspartnerschaftsgesetz in Kraft getreten ist. Einer der politischen und geistigen Väter war ihr parlamentarischer Geschäftsführer Volker Beck, der damals auch immer ausdrücklich gesagt hat, es muss aber eine Differenz bleiben zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft. Es muss Unterschiede geben und da war die Ungleichbehandlung im Steuerrecht immer ein Beispiel. Dafür hat man den Leuten damals was vorgemacht und nicht gesagt, was man eigentlich will, nämlich tatsächlich die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare.
Also wir haben immer gesagt, dass die eingetragene Lebenspartnerschaft für uns eine Art Übergangstechnologie ist. Und damals ja auch ein ganz, ganz großer gesellschaftspolitischer Schritt. Wir waren 2001 auch weltweit, europaweit sowieso Vorreiter mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft. Und das war damals natürlich auch ein zentraler Kompromiss mit der SPD, das so auszugestalten, wie es damals ausgestaltet worden ist. Man muss natürlich auch immer die gesellschaftlichen Diskussionen, die wir damals geführt haben, im Hintergrund behalten. Und da erkennen wir ganz klar, dass sich auch in den letzten Jahrzehnt noch mal deutlich was verändert hat. Ich glaube, heute hat der Stern eine Umfrage veröffentlicht, wonach 74% der Bundesbürger, Bundesbürgerinnen sich für eine komplette Gleichstellung auch aussprechen würden. Und das sind doch sehr, sehr klare Zahlen, sodass wir sagen, man kann da auch im Bundestag gesetzgeberisch weitergehen als das, was 2001 möglich gewesen ist.
Mhm. Herr Blome, wenn wir mal diesen Zeitraum von 12 Jahren, die wir jetzt die eingetragene Lebenspartnerschaft in Deutschland in den Blick nehmen, was hat sich da eigentlich verändert und was ist es, was jetzt nochmal diese spezielle Bewegung in die Debatte bringt? Konkret bei der Union, ist es die Angst davor, vom Bundesverfassungsgericht eingeholt und korrigiert zu werden? Ist es der Pragmatismus der Kanzlerin? Ist es die Suche nach künftigen Koalitionspartnern?
Ich glaube, so weit geht es nicht. Ich denke mir, es ist eine rein Tag im Moment zumindest, die sich anbahnende und doch ziemlich deutlich anbahnende Wende an der Spitze der Fraktion der CDU, CSU und auch an der Spitze der Partei ist eine rein taktische. Man möchte nicht noch einmal mitten im Wahlkampf dann kurz vor der Sommerpause oder kurz danach vom Verfassungsgericht gemaßregelt werden. Wohin die Reise des Verfassungsgerichts geht, ist klar, allerspätestens klar seit dem letzten Urteil, aber eigentlich auch schon seit geraumer Zeit. Und jetzt ist einfach nur die Frage, räumt man es ab aus taktischen Gründen, obwohl man eigentlich anderer Meinung ist, oder lässt man sich nochmal treiben, um zu zeigen, dass man eigener Meinung ist? Offenkundig zählt die eigene Meinung, zumindest der Fraktion und der Partei, jetzt nicht mehr so rasend viel. Die hatte man ja vor ein paar Monaten schon festgestellt. Jetzt könnte man ja sagen, wir sehen es einfach anders. Wenn uns nachher das Gericht zwingt, dann machen wir es, aber wir geben nicht unsere Meinung ab. Das geschieht allerdings gerade.
Mhm. Herr Dörflinger, wie ist das mit der Verfassungslage? Lassen Sie uns die vielleicht an der Stelle mal etwas differenzieren, konkretisieren. Es hat in diesen 12 Jahren, in denen wir die eingetragene Lebenspartnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare haben, 5 oder 6 Urteile des Bundesverfassungsgerichts dazu gegeben. Alle haben eine Tendenz, die Lebenspartnerschaft ist mit dem Grundgesetz vereinbar und sie folgen dem Grundsatz, da wo der Staat Partnern gleiche Pflichten auferlegt, muss er ihnen auch gleiche Rechte oder Privilegien geben. Wenn man das sieht, dann ist es doch in der logischen Konsequenz dieser Rechtsprechung, dass im Sommer soll es kommen, das Bundesverfassungsgericht auch das Steuersplitting für Lebenspartner fordert. Recht haben bei der Union im Zweifel auch gegen das Bundesverfassungsgericht?
Es ist schon die Frage, ob ich eine Position aufgebe, weil mich das Verfassungsgericht dazu zwingt, weil ich sie aufgeben muss, oder ob ich sie aus taktischen Gründen räume. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und dazu kommt eines, ich habe unabhängig davon, um was es in der Sache geht, prinzipiell ein Problem damit, als Gesetzgeber mit Blick auf eine zu erwartende Entscheidung zu handeln, von der ich nicht weiß, wie sie ausfällt. Auch wenn viele Leute jetzt sagen, es ist hochwahrscheinlich, dass Karlsruhe in einer bestimmten Art und Weise, in einer bestimmten Tendenz sich äußert, so ist doch zum Zeitpunkt jetzt kein Urteil auf dem Tisch, das mich direkt dazu zwingt. Und sozusagen in vorauseilendem Gehorsam als Gesetzgeber zu handeln, damit habe ich unabhängig davon, um was es in der Rechtsmaterie geht, aus Prinzip ein Problem.
Worum geht es denn in der Rechtsmaterie? Also das Bundesverfassungsgericht in den bisherigen Urteilen stützt sich auf Artikel 3, den Gleichbehandlungsgrundsatz. Aus dem scheint die Sachlage doch in der Tat klar zu sein. Gleiche Pflichten, gleiche Rechte.
Ja, das gilt für die Bereiche, die der Kollege Kauch eben genannt hat. Erbrecht, Grunderwerbsteuer etc., die ganzen Bereiche, die er genannt hat. Da gilt das. Wir haben nicht nur Artikel 3, wir haben auch Artikel 6 Grundgesetz, wonach Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stehen. Und ausgehend von Artikel 3 oder in der Auslegung des Artikels 3, wenn Gleiches gleich behandelt werden muss, dann folgt daraus im Umkehrschluss auch, dass Ungleiches nicht nur ungleich behandelt werden darf, sondern vielleicht sogar Ungleiches ungleich behandelt werden muss. Und in vielen Bereichen sind sich Ehe und Lebenspartnerschaft nicht nur ähnlich, sondern vielleicht sogar in Teilbereichen identisch, mit einem entscheidenden Unterschied. Die Ehe ist im Grunde nach auf die Weitergabe von Leben ausgelegt. Das ist die Lebenspartnerschaft nicht, sie kann es gar nicht sein. Das ist der entscheidende Unterschied, weswegen ich aus dem Artikel 6 Grundgesetz Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung eine gewisse Privilegierung gegenüber der Lebenspartnerschaft rechtlich folgere.
Ich finde übrigens, was mir nicht einleuchtet in der Debatte, auch in der Sichtweise des Verfassungsgerichts, ist, dass an dieser Stelle das Verfassungsgericht offensichtlich vorhat, beziehungsweise der Meinung ist, man müsse alle Ungleichbehandlungen im Steuerrecht planieren. Es gibt aber zahllose weitere Ungleichbehandlungen im Steuerrecht. Also wir finden es gut, dass Leute mit unterschiedlichem Einkommen unterschiedlich hoch besteuert werden, und zwar nicht nur nominal, also in absoluten Summen, sondern auch prozentual. Das heißt, Reiche zahlen einen höheren Anteil von ihrem Einkommen als Steuer als nicht ganz so Reiche. Das finden wir als Ungleichbehandlung geradezu gerecht. Insofern immer nur zu argumentieren, je gleicher die ganze Sache wird, desto gerechter ist es, und das holen wir uns jetzt ein Urteil nach dem anderen, finde ich, da gibt Politik auch ein Stück weit weg. Man kann ja lange darüber streiten, wie man das gerne hätte, ob man es wie die Grünen machen möchte oder wie eine andere Partei. Aber das ist eben ein politischer Streit um Mehrheiten, und solange es keine Mehrheit für die Angleichung gibt im Bundestag, finde ich, müsste sie auch nicht machen. Und der Umweg, ich möchte niemandem das Klagerecht absprechen, aber irgendwie finde ich es, wie soll man sagen, nicht auf der Höhe von Politik zu sagen, wir warten jetzt einfach auf ein Verfassungsgerichtsurteil und geben diese Entscheidung aus der Hand, die eigentlich in die Hand einer Mehrheit gehört.
Mhm. Herr Kauch, in der Tat, das Recht erlaubt Differenzierung dazu, wo man Unterschiede in der Gesellschaft, unterschiedliche Tatbestände vorfindet. Herr Dörflinger sagt, die Ehe ist eben doch da etwas anderes, weil sie auf die Gründung einer Familie hin angelegt ist. Was bleibt von Artikel 6, dem besonderen verfassungsrechtlichen Schutz der Ehe, die im Grundgesetz geregelt ist, wenn die Gleichstellung nun in fast allen Bereichen betrieben wird oder eben nun die Ehe tatsächlich geöffnet wird für gleichgeschlechtliche Paare?
Also zunächst einmal muss man den Schutzzweck des Artikel 6 sich vergegenwärtigen. Dieser Artikel ist entstanden in einer Zeit der Erfahrung des Nationalsozialismus, wo der Staat in Ehe und Familie eingegriffen hat, wo er Erziehung verstaatlicht hat. Davor will das Grundgesetz die Familien schützen. Das ist der Ausgangspunkt. Dann hat sich auch über die Jahrzehnte die Frage entwickelt, inwieweit dieser Artikel auch dazu führt, dass man finanzielle Förderung etc. macht. Nun muss man sehen, dass das Ehegattensplitting ja eben nicht die Kinder fördert, sondern Ehepartner, die eine unterschiedliche Einkommenssituation haben. Wenn sie alle das Gleiche verdienen, gibt es auch keinen Splitting-Vorteil. So, und was ist die Rechtfertigung dafür? Die Rechtfertigung dafür ist eine unterschiedliche steuerliche Leistungsfähigkeit im Vergleich zu Menschen, die zusammen ansonsten das gleiche Einkommen haben, aber eben nicht die Unterhaltsverpflichtungen. Sowohl als Ehepartner als auch als eingetragener Lebenspartner verpflichten sie sich in guten und in schlechten Zeiten füreinander einzustehen. Und zwar nicht nur emotional, sondern auch finanziell. Sie entlasten die Sozialkassen. Sie sind an dieser Stelle ein soziales Netz, was von Unterhaltspflichten her die Leistungsfähigkeit des Besserverdienenden in der Partnerschaft vermindert und die Leistungsfähigkeit dessen, der weniger verdient, erhöht. Und das genau spiegelt das Ehegattensplitting an dieser Stelle ab. Man kann darüber sprechen, ob das das einzige Modell ist, das das leistet. Aber das ist zunächst einmal das, was Artikel 6 an dieser Stelle leisten soll. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon in seiner Erbschaftssteuerentscheidung im Jahr 2010 nochmal ganz explizit darauf hingewiesen, dass der bloße Verweis auf Artikel 6 nicht ausreicht, um diese Gleichbehandlung zu rechtfertigen. Und es gibt keinerlei Grund, warum diese Abwägung bei der Einkommensteuer anders ausfallen soll als bei der Erbschaftssteuer. Und das Argument mit der Weitergabe des Lebens überzeugt nicht. Ein Drittel, also jedes dritte Kind in Deutschland, wird nicht ehelich geboren. Diese Kinder haben genauso ein Recht auf Förderung durch den Staat. Diese Förderung geschieht und kann nicht durch die Förderung der Partnerschaft der Eltern erfolgen, sondern muss direkt auf die Kinder gerichtet sein. Und das ist das Ehegattensplitting eben nicht. Und deshalb ist das für mich an dieser Stelle kein Argument.
Sagt Michael Kauch von der FDP und an Katja Dörner von den Grünen. Jetzt die Frage, Herr Dörflinger hat eben gesagt, da ist eben doch ein Unterschied. Das Grundgesetz sagt ja auch nicht, sagt er auch bewusst in einem Atemzug, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Staates. Ist da nicht tatsächlich noch etwas mehr in der Ehe als nur eine ökonomisch basierte Verantwortungsgemeinschaft? Und ist das nicht doch auch ein Argument für einen Staat, der damit konfrontiert ist, dass die Gesellschaft schrumpft, der alles dafür tut, damit Kinder geboren werden, der mit einer Erosion von familiärem Zusammenhalt konfrontiert ist, zu sagen, wir fördern diese Ehe eben doch auch als, wie die Union sagt, Keimzelle der Familie?
Also zum einen möchte ich ausdrücklich auch Herrn Dörflinger widersprechen. In unserem Grundgesetz ist eben gerade Artikel 6 Ehe und Familie nicht ausgestaltet als ein Artikel, der auf Fortpflanzung angelegt ist, sondern es ist ausdrücklich Ehe als eine Beistands- und Verantwortungsgemeinschaft in unserem Grundgesetz doch als Beistands- und Verantwortungsgemeinschaft ausgestaltet. Und die Kategorie der Ehe ist auch in den letzten Jahren immer wieder in einem Wandel unterworfen gewesen, was man unter Ehe versteht. Beispielsweise waren früher mal Ehen zwischen Protestanten und Katholiken verboten. Und dieser Aspekt Gleichgeschlechtlichkeit ist nur ein Aspekt hinsichtlich dieser sogenannten Strukturprinzipien der Ehen. Und ich glaube, 1993 hat das Bundesverfassungsgericht schon entschieden, dass aus seiner Sicht dieses Strukturprinzip nicht mehr auf Dauer tragend ist bzw. tragend sein muss. Und in Ergänzung zu dem, was Herr Kauch gesagt hat, es ist ja nicht nur so, dass ein Drittel der Kinder nicht ehelich aufwachsen. 10% der Ehen haben meines Wissens auch keine Kinder. Das heißt, Ehe und Familie sozusagen auch verfassungsrechtlich in Klammern zu setzen, als mathematische Einheit sozusagen, ist wirklich längst überholt und hat mit der Lebenswirklichkeit der Menschen einfach gar nichts mehr zu tun. Und das ist natürlich auch aus meiner Sicht eine Aufgabe von Politik, in Gesetzen, in der praktischen Politik, was zu tun, dass der Lebensrealität der Familien, der Menschen in unserem Land entspricht und nicht an überkommenen Vorstellungen von Ehe und Familie festzuhalten.
Und Nikolaus Blome, lassen wir vielleicht, Herr Kauch, bevor Sie das ergänzen, noch Herrn Blome von der Bild-Zeitung kurz erklären, warum er eben dazwischen gerufen hat. Das stimmt nicht, als Katja Dörner von den Grünen gesagt hat, also so Familie und Ehe kann man nicht ganz gleichsetzen.
Ja, gut, ich habe jetzt mein Pocket-Grundgesetz mitgebracht, weil es immer hilft, was dabei zu haben. Und also man kann es auch unter dem Arm tragen zur Not. In Artikel 6 steht auch, Ziffer 4, jede Mutter hat Anspruch auf Schutz und Fürsorge der Gemeinschaft. Das heißt, da geht es schon auch um Kinder und offenkundig auch um die Ehe aus Mann und Frau. Insofern so ganz neutral ist der Paragraph nicht und der hebt nicht, oder dieser Artikel, pardon, der hebt nicht allein auf das Ökonomische ab, glaube ich zumindest daraus lesen zu können. Und noch einmal, es ist ja in jedem Fall eine gesellschaftliche Setzung oder eine gesellschaftliche Entscheidung, nicht bestimmten Lebensformen unterschiedliche Rechte zu gewähren, sondern einer möglicherweise, die man für, aus welchen Gründen, eben etwas mehr förderungswürdig halten, diese Förderung, zusätzliche Förderung zu gewähren. Also das ist eine, wie soll man sagen, demokratische Entscheidung, was einem Staat oder einer Gesellschaft, herausgefunden per Mehrheitsentscheidung, irgendwie noch ein Tick wichtiger ist als was anderes. Das heißt ja nicht, dass man das, was man nicht zusätzlich fördert, dann für in Bausch und Bogen verdammenswert hat. Das ist ja gar nicht der Punkt. Die Frage ist doch, darf der Staat darf einer Mehrheit, einer Bundesregierung noch sagen, wir hätten das gerne etwas mehr gefördert als etwas anderes, weil das offenkundig dem derzeitigen Mehrheitswillen der Bevölkerung entspricht.
Und die Frage,
den Punkt haben wir offenkundig schon verlassen in Diskussionen und jetzt geht es nur darum, je gleicher es wird, desto gerechter ist es. Und das, finde ich, ist deutlich zu einfach.
Nein, also glaube, die Frage geben wir jetzt an Michael Kauf von der FDP weiter.
Ja, letztendlich, wir haben wahrscheinlich alle unterschiedliche Interpretationen der Verfassung. Am Schluss gilt aber das, was das Verfassungsgericht entscheidet. Das ist auch in unserer Verfassung so geregelt. Und deshalb müssen wir an der Stelle gar nicht darüber diskutieren, was jetzt sozusagen die Verfassungslage ist, sondern die Frage ist ja auch, was ist die Motivation, die dahinter steht und was sind richtige familienpolitische Instrumente und womit sind welche Privilegien begründet? Und ich habe heute in der Aktuellen Stunde im Bundestag die Frage gestellt, was denn eigentlich der Ehe es wegnimmt, wenn man die Lebenspartnerschaft gleichstellt. Denn die Menschen entscheiden sich ja nicht, ob sie jetzt schwul oder lesbisch sind und deshalb eine entsprechende Partnerschaft eingehen, sondern sie sind es. Welche Legitimation gibt es für bestimmte Vorteile? Und der Vorteil bei der Lebenspartnerschaft und der Ehe begründet sich aus meiner Sicht in den Unterhaltspflichten, auch in dem gemeinsamen Wirtschaften, in der auf Dauer angelegten Verantwortungsgemeinschaft. Und die Frage, wie Kinder auch finanziell gefördert werden, ist davon völlig getrennt. Denn hier muss uns jedes Kind gleich viel wert sein, ob das jetzt in einer Ehe, in einer Lebenspartnerschaft oder in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft aufwächst oder wo die Eltern Alleinerziehenden sind. Das muss für den Staat letztendlich für jedes Kind gelten, die Förderung. Und das entspricht auch Artikel 6 und das ist auch im Zweifel ausgeurteilt durch alle Entscheidungen, die es zur Kinderförderung gegeben hat.
Mhm. Im Deutschlandfunk am Mittwochabend diskutieren wir über die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern im Steuerrecht und dazu werden wir noch kommen über das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Lebenspartner. Michael Kauch von der FDP sprach eben und Thomas Dörflinger von der CDU ist bei uns, der sich besonders engagiert in der Definition, in der Neudefinition des Begriffes Konservatismus in der CDU. Herr Dörflinger, Schwule, die eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen, leben eigentlich ein ganz konservatives Lebensmodell. Wäre das nicht ein Ausweis konservativer Politik in Ihrem Sinne, wenn auch Sie diese Themen, nämlich die Förderung dieser intensiven Bindung und die familienpolitischen Fragen, über die wir gesprochen haben, trennen und tatsächlich die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare öffnen?
Dass dort konservative Werte gelebt werden, bestreite ich nicht. Das will ich durchaus anerkennen. Aber um nochmal an das anzuknüpfen, was Herr Blume eben aus dem Grundgesetz zitiert hat. Der Artikel 6 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 2 bringt für meine Begriffe sehr eindeutig zum Ausdruck, dass der Staat als die Organisationsform aller Menschen, die hier leben, notwendigerweise ein Interesse am Fortbestand seiner selbst hat und daher die Frage der Fortpflanzung nicht ganz unberücksichtigt lässt. Je mehr Leute hier leben, umso besser geht's uns. Weil wir von Steuern und Abgaben leben, die wir anschließend wieder für andere Dinge ausgeben können. Und deswegen erlaubt es das Grundgesetz nach meinem Dafürhalten, dass man die Familienform, in der Kinder nicht nur geboren werden, sondern auch aufwachsen können. Aufwachsen können sie in anderen Formen theoretisch auch, aber geboren werden nicht. Dass aufgrund dieser Tatsache eine bestimmte Form eine besondere Förderung erfährt.
Kinder werden ja heute zu einem erheblichen Teil, Frau Dörner hat eben die Zahlen genannt, gar nicht mehr notwendigerweise in Ehen geboren. Familie und Ehe hat sich eben in der gesellschaftlichen Realität auseinandergesetzt.
Sie sagte ein Drittel. Der Umkehrschluss heißt, dass zwei Drittel innerhalb der Familie geboren werden, innerhalb der Ehe. Von etwas über 20 Millionen Ehen sind 10% kinderlos. Das ist richtig. Der Umkehrschluss heißt, dass 90% Ehen mit Kindern sind. Das heißt keinesfalls, dass sich dieses Modell überlebt hat, sondern dass dieses Modell nach wie vor Gültigkeit besitzt.
Ja, aber das ist ja auch gar nicht der Punkt. Es ist doch nicht ein Gegeneinander ausspielen von Menschen, sondern wir wollen, und das ist zumindest die Auffassung der FDP, dass die Menschen ihr Glück finden können. Und natürlich ist es so, dass die meisten Menschen heterosexuell sind, dass die meisten Menschen in diesen heterosexuellen Beziehungen auch gerne Kinder haben möchten und dass viele auch die Ehe für richtig finden. Und das findet die FDP auch gut, aber deswegen muss man doch nicht anderen sozusagen ihr Lebensmodell absprechen. Und ich muss sagen, die Argumentation, der Staat hat ein Interesse, dass die Leute Kinder kriegen, damit die Steuern zahlen und so weiter. Ich finde, dass der Staat für die Menschen da ist und nicht die Menschen für den Staat. Und die Frage ist ja, wie kann der Staat sicherstellen, dass Menschen so leben können, wie sie das möchten, wenn sie anderen nicht schaden. Das ist die Grundaussage letztendlich von Politik in unserem Staat. Und es gibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund, warum Kinder, die nicht ehelich geboren sind, anders bewertet werden sollen als welche, die aus der Ehe kommen. Warum Paare, die sich entscheiden, Kinder zu bekommen in einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft, schlechter gestellt werden sollen als Ehepaare, die sich für Kinder entscheiden. Am Schluss geht es darum, die Kinder zu fördern und nicht das Rechtsinstitut.
Mhm. Frau Dörner?
Wir haben gerade vor 3 Wochen eine große Diskussion gehabt über die Wirksamkeit der familienpolitischen Leistungen auf der Grundlage einer neuen Studie, die ja durchaus auch von der Bundesregierung selbst in Auftrag gegeben worden ist. Und diese Studie ist zu dem Ergebnis gekommen, der Zwischenbericht dieser Evaluation, dass eben gerade das Ehegattensplitting das Instrument ist, das die wenigsten positiven Effekte hat auf die Frage der Realisierung von Kinderwünschen, sondern dass es eher sogar negative, gegenteilige Effekte hat. Also gerade das Ehegattensplitting als ein Beispiel anzuführen, das notwendig ist, um Kinder zu fördern, um Familie zu fördern, ist angesichts eigentlich aller empirischen Fakten, die wir zu dem Thema haben, regelrecht widersinnig. Also insofern ist es absolut richtig, in die Richtung zu gehen, auch was die Familienförderung angeht, sich an den Kindern zu orientieren, also wirklich die Familienförderung umzugestalten, dass es konkret um die Kinder geht, damit eben auch dem Staat jedes Kind gleich viel wert ist, unabhängig von der Frage, in welcher Familienform es aufwächst. Und da ist eben die Ehe zunächst mal gar kein relevanter Faktor.
Mhm. Herr Dörflinger will darauf reagieren. Ich will das aber gleich mit der Frage verbinden, die auf den anderen Themenkomplex abzielt, den wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, nämlich das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare. Das ist aufgeworfen durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus der vergangenen Woche zu einem Spezialaspekt der Sukzessivadoption. Da geht es um Lebenspartner, die schon bevor sie die gleichgeschlechtliche Partnerschaft eingegangen waren, ein Kind adoptiert hatten, das mit in die Beziehung einbringen. Und der Partner kann nach jetziger Verfassungslage, nach diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dann eintreten, sodass faktisch gleichgeschlechtliche Paare zu Eltern von adoptierten Kindern werden können. Und die Frage an Herrn Dörflinger ist, ob Sie da nicht schon wieder in der gleichen Situation sind, nämlich dass das Bundesverfassungsgericht einen Pfad vorgegeben hat, der eigentlich das generelle Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare fordert.
Lassen Sie mich eine Bemerkung voranschicken zu der eben zitierten, von Frau Dörner zitierten Untersuchung. Wenn man ein Institut, das der deutschen Wirtschaft nahesteht, damit beauftragt, die Wirksamkeit von Sozialleistungen zu untersuchen, darf man sich über das Ergebnis nicht wundern.
Das hat Ihre Bundesregierung in Auftrag
gegeben. Das habe ich nicht bestritten. Ich sage nur, was ich davon halte, nämlich relativ wenig. Dass das ökonomischen Gesichtspunkten folgt, die Art und Weise, wie man diese Untersuchung angestellt hat und deswegen eine Sozialleistung bestenfalls untergeordnete Bedeutung hat, hat mich nicht gewundert. Dass beispielsweise die Frage, in welcher sozialen Umgebung, mit welchen sozialen Fähigkeiten ein Kind aufwächst, in dieser Untersuchung überhaupt nicht beleuchtet wird, sondern das ausschließlich nach ökonomischen Gesichtspunkten durchdekliniert wird, das hat mich sehr gestört. Adoptionsrecht. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt ein Urteil getroffen zur Sukzessivadoption. Folgt nach meinem Dafürhalten rechtssystematisch dem, was Karlsruhe zur Stiefkindadoption bei heterosexuellen Paaren gesagt hat. Das hat mit dem Volladoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare oder Lebensgemeinschaften so noch nichts zu tun. Insofern sehe ich die Zwangsläufigkeit, die Sie angedeutet haben, hin zum vollen Adoptionsrecht für die gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft nicht.
Herr Blume schüttelt den Kopf.
Ja, ich glaube, die Prognose ist falsch. Also man kann die Meinung haben, dass man dieses Adoptionsrecht nicht ausweiten möchte. kann man teilen oder kann man nicht teilen, die Prognose ist glatt falsch. Das Urteil wird so kommen, das Adoptionsrecht wird voll freigegeben werden, weil es in den letzten drei Sätzen dieses jetzt ergangenen Urteils drinnen steht, dass der Gesetzgeber doch bitte mal, und dann kommt ein großes Augenzwinkern zwischen den Zeilen des Verfassungsgerichtes, doch bitte mal auch über das Adoptionsrecht insgesamt nachdenken möge. In welche Richtung? Das kann man halt in den Seiten vorher lesen. Also die Prognose ist fast so sicher wie die Prognose, dass die steuerliche Frage im Sinne von Gleichstellung oder Gleichbehandlung geklärt werden wird. Was das Verfassungsgericht nicht beantworten muss, zumindest nicht in Form eines Urteils, ist die Frage, ob es am Ende jetzt eigentlich irgendwie vollständig gleichgültig ist, welchen Geschlechts man ist.
Herr Dörflinger, Ihr Fraktionskollege Norbert Geis von der CSU hat heute Nachmittag in der Debatte im Bundestag am Ende sinngemäß gesagt, wir wollen, dass Kinder in ordentlichen Verhältnissen aufwachsen, also mit Vater und Mutter und nicht mit Papa und Papa oder Mama und Mama. Schwingt da nicht doch durch, dass aus der Sicht der Kritiker in Ihrer Fraktion die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften eben doch irgendwie unordentliche, schmuddelige Verhältnisse sind?
Also ich kann die Aussage des Kollegen Geis nicht bestätigen, weil ich nicht in der aktuellen Stunde war und es so nicht gehört habe. Ich glaube, es geht auch nicht zwischen einer Differenzierung zwischen ordentlich und unordentlich oder normal und unnormal. Es geht darum, dass die Gemeinschaft von Mann und Frau mit unterschiedlichen Talenten die Männer haben und die Frauen haben. Nach meinem Dafürhalten den besten Rahmen bilden für ein Kind, in dem es aufwachsen kann.
Dem haben in dem Verfahren, das ist vor dem Bundesverfassungsgericht zum Thema Sukzessivadoption stattgefunden haben, die jedenfalls Mehrheit der dort angehörten Experten widersprochen. Da ging es gerade um die Frage, ist das Aufwachsen von Kindern in gleichgeschlechtlichen Paaren, ist das schädlich für die Entwicklung? Und da gab es jedenfalls wissenschaftlich,
welcher Provenienz die Gutachter waren, die dort vorgelegt haben.
Also die Gutachter waren falsch und am Ende das Verfassungsgericht
auch. Die Gutachter waren nicht falsch. Auffallend ist nur, dass die Gutachter, die dort vorgelegt haben, wie gesagt, alle von vornherein eine gewisse Haltung vorgegeben haben, die nicht überrascht hat. Während andere, die ebenfalls eingeladen waren, aus Gründen, die sich meiner Kenntnis entziehen, an dieser Anhörung nicht teilgenommen haben.
Es gibt eine Erfahrung, die wir in unseren Programmen in den letzten Tagen immer wieder gemacht haben, dass Politiker, aber auch Experten, die wir angefragt haben für Interviews zu dem Thema, von denen wir wussten, dass sie in den Fragen steuerliche Gleichbehandlung, Adoptionsrecht eine ablehnende, kritische Haltung einnehmen, uns gesagt haben, dazu wollen wir uns eigentlich nicht mehr äußern, da ist die öffentliche Meinung so stark gegen uns, wir haben da kein Meinungsklima mehr, in dem wir uns frei äußern könnten. Ist das eine Beobachtung, die Sie in Ihrer Fraktion häufiger machen?
Um ehrlich zu sein, in Teilen ja. Wenn Sie die Zeitung aufschlagen, wenn Sie das Radio einschalten, wenn Sie das Fernsehen einschalten, dann gewinnen Sie schon den Eindruck, als sei der Mainstream zwischen Flensburg und Garmisch so, dass sich alle tatsächlich einig wären. Wenn ich mein E-Mail-Postfach, mein Faxgerät, mein Handy angucke in den letzten zwei Tagen, dann kann ich das allerdings nicht bestätigen. Denn für die Position, die ich öffentlich bezogen habe, bekomme ich weitaus mehr Zustimmung als Kritik. Das heißt nicht, dass der ein oder andere da auch etwas kritisch anzumerken hätte. Aber die weitaus größte Zahl derer, die sich melden, stimmt mir zu. Insofern gibt es offenkundig einen großen Dissens zwischen veröffentlichter Meinung und öffentlicher Meinung.
Gleichzeitig besagt allerdings auch die Umfrage, die Frau Dörner vorhin schon angesprochen hat, die heute vom Stern veröffentlicht wurde, dass auch eine ganz deutliche Mehrheit der Unionsanhänger sich für eine Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften zur Ehe ausspricht.
Wenn ich die Erfolge der Demoskopie bei der Prognose der ein oder anderen letzten Wahl mir ansehe, dann hat sie ihre eigene Unkenntnis weitgehend demonstriert. Insofern bin ich relativ skeptisch bei solchen Umfragen.
Frau Dörner, ist das Thema Adoptionsrecht für Sie ein ganz anderes Kapitel oder ergibt sich das ganz automatisch aus dem Kontext, den wir jetzt hier diskutiert haben, nämlich gleiche Rechte für Lebenspartner und traditionelle Ehepartner?
Es ergibt sich automatisch angesichts der Verfassungsgerichtsurteile, die wir bekommen haben und die wir auch erwarten, aber es ist natürlich auch schon länger in der Diskussion. Wir haben als Grüne aktuell auch einen Gesetzentwurf im Bundestag im Verfahren, der eben auch da auf eine Gleichstellung zielt. Ich wollte was zu diesem viel beschworenen Thema Kindeswohl im Zusammenhang mit dem Adoptionsrecht für homosexuelle Lebenspartnerschaften sagen. Es gibt keinerlei empirische Belege dafür, dass Kinder bei homosexuellen Eltern in irgendeiner Weise schlechter aufwachsen als in heterosexuellen Beziehungen. Alle Belege, die wir dafür haben, Studien aus dem In- und Ausland belegen genau das Gegenteil. Kindern geht es bei homosexuellen Eltern genauso gut wie bei heterosexuellen Eltern. Kinder brauchen Liebe, Geborgenheit, brauchen Unterstützung durch ihre Eltern. Und warum sollten homosexuelle Eltern das nicht genauso leisten wie heterosexuelle Eltern auch? Die beste Studie, die wir dazu haben, kommt aus dem Bundesjustizministerium aus dem Jahr 2009. Und auch diese Studie belegt ganz klar, dass es keine Nachteile gibt. Deshalb wäre ich sehr daran gelegen, dass man mit diesen Vorurteilen, die immer wieder in dieser Diskussion mitschwingen, einfach mal auch ein Ende zuführt, dass immer wieder suggeriert wird, Kinder hätten Schaden, wenn sie bei homosexuellen Eltern aufwachsen. Das ist einfach nicht der Fall. Und zum konkreten Thema Adoptionsrecht. Ich glaube, man muss sich da vergegenwärtigen, auch wenn es das komplette Adoptionsrecht für homosexuelle Eltern gibt, wird es niemals ein Recht auf ein Kind geben. Und das ist auch richtig so. Wenn man sich anschaut, wie Adoptionsverfahren ablaufen, dann sieht man, dass diese Adoptionsverfahren immer am Kindeswohl orientiert sind. Mit dem Adoptionsrecht für Homosexuelle ermöglicht zunächst mal der Staat die Möglichkeit, sich um eine Adoption zu bewerben. Und das ist, finde ich, sollte völlig unstrittig sein, dass das auch für Homosexuelle möglich ist.
Wie beobachten Sie eigentlich die Manöver der CDU-Führung in den Tagen? Ist Angela Merkel da gerade dabei, Ihnen das nächste Thema wegzunehmen? Ärgert Sie das oder sehen Sie da die Bewegung einer werbenden möglichen Kanzlerin auf Suche nach neuen Koalitionspartnern auf Sie zu?
Nein, das sehe ich an der Stelle nicht und da bleiben an anderen Punkten doch viel zu große Differenzen, aber nichtsdestotrotz, ich finde, man sollte es an dem wichtigen Bibelspruch halten, an ihren Taten sollt ihr sie messen und nicht an den Worten. Wir werden also sehen, wie die Diskussion in der Union auch ausgeht. Wir würden uns natürlich wünschen, dass man da zu einer Regelung kommt, aber leider kennen wir die Union ja auch so, dass selbst wenn man an der einen oder anderen Stelle mal einen kleinen Schritt nach vorne macht, Thema Kita-Ausbau, dann macht man beim nächsten auch schon direkt wieder einen Schritt zurück, Thema Betreuungsgeld. Da werden wir also mal sehen, ob es wirklich da zu einer veränderten Positionierung, zu einem moderneren Familien- und Ehebild kommt.
Herr Kauch, am Ende der Diskussion an Sie die Frage, ist diese Diskussion, die Sie auch hier heute mit Ihrem Koalitionspartner, vertreten durch Thomas Dörflinger von der CDU, geführt haben, nicht doch nur ein weiterer Beleg dafür, dass am Ende dieser Legislaturperiode der Vorrat an Gemeinsamkeiten zwischen Schwarz und Gelb aufgebraucht ist?
Nein, ich würde es eher so sehen, dass wir sehr erfolgreich auf eine Wahlperiode zurückblicken können, in der wir durch schwierige Fahrwasser dieses Land in ruhige Gewässer gesteuert haben und dass es jetzt klug wäre, bestehende Differenzen vor der Wahl noch zu einem guten Ergebnis zu führen, damit diese Koalition zeigt, wie handlungsfähig sie ist.
Herr Dörflinger, an Sie die letzte Frage. Wenn Sie nicht vom Bundesverfassungsgericht gezwungen werden, die Positionen, die Sie hier heute vertreten haben, für die Sie hier heute bei uns gestritten haben, zu räumen, dann ist es doch aller Voraussicht nach der nächste Koalitionspartner, der Sie dazu zwingt, wenn die CDU nochmal in die Regierung kommen will.
Wo steht das? Wir müssen uns zunächst mal darüber Gedanken machen, wer der Koalitionspartner sein wird. Das werden wir dann am 22. September um 18 Uhr wissen, wenn das Ergebnis eindeutig sein sollte. Und wenn wir dann mit dem möglichen Koalitionspartner einen neuen Koalitionsvertrag schreiben, wird das Thema wohl eine Rolle spielen. Ob das dann so oder anders ausgehandelt und umzusetzen ist, bleibt abzuwarten.
Also zunächst mal ein Thema für den Wahlkampf, fürs Bundesverfassungsgericht zunächst allemal. Das war die Diskussion hier im Deutschlandfunk am Mittwochabend. Nach den Nachrichten gibt es hier die Studiozeit aus Religion und Gesellschaft. Auch da geht es dann um Familien, Traditionen und kulturelle Identitätsvorstellungen, nämlich im Judentum. Jude wird man bekanntlich nach streng jüdischer Tradition nur als Kind einer jüdischen Mutter. Aber wie ist das, wenn nur der Vater Jude ist? Vaterjuden auf der Suche nach ihrer Identität ist der Titel von Igal Avidan im Deutschlandfunk hier gleich nach den Nachrichten. Dankeschön.